Möchte euch auch an diesem Morgen grüßen. 2. Timotheus Kapitel 4 schreibt Paulus an seinen Schüler, predige zur Zeit und Unzeit, predige das Wort. Und es gibt so Tage, dann ist es eine gute Zeit und dann gibt es so Tage, es ist eine Unzeit. Und heute fühlt sich das für mich ein bisschen so an, als eine Unzeit. Und zugleich denke ich auch mit dem, was Lukas gesagt hat, ist es wiederum eine gute Zeit. Denn es vermag kaum was, etwas so in die Herzen zu bewirken und eine Offenheit zu schaffen, wie angesichts des Todes und das Empfinden der Vergänglichkeit und des Zeitlichen. Und dann sind oft Herzen, wenn der Tod nah genug ist an einem persönlich, dann da ist das Herz und die Gedanken offen für Prüfen, für Reflektieren, für Hören. Und von daher ist es, obwohl es eine Unzeit ist, in dem Fall von mir zu predigen, so ist es eine gute Zeit für die Herzen zu hören. Und ich will die Gelegenheit nutzen, auch das Wort Gottes zu predigen, auch heute an diesem Morgen euch das Wort Gottes zu bringen, auszuteilen. Und dass der Herr Gelingen schenkt, will ich auch noch mal beten. Und dazu stehen wir auf. Heute tun wir das oft und viel, was wir gleich lesen werden, dass das Haus des Herrn ein Bethaus ist und das ist gut, wenn wir beten. Ich will dich bitten, Herr, dass du redest. Redest durch deinen Geist zu unseren Herzen, durch die Schwachheit und Fehlbarkeit und die Begrenztheit, das Wunder tust, dein Wort austeilst und in das Herz jedem Einzelnen legst. Bitte dich wirklich, Herr, um die Fähigkeit zu hören, dein Wort und die Fähigkeit zu erkennen, deine Wege. Herr, dass wir vor dir stehen, an dich glauben und in dieser Rettung voranschreiten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auch heute noch und gerade heute auch zu uns reden möchtest. Wir haben dein Wort und ich bitte dich, begleite das und ja, mit deiner Kraft, mit der Kraft aus der Höhe. Darum bitte ich dich vom Herzen. Amen. Ich möchte euch den Predigttext vorlesen, steht im Markus Evangelium, Kapitel 11, Verse 15 bis 19. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute nicht so gut geschlafen, habe leichten Schlaf gehabt, viel geträumt und eins von den Träumen, die ich war, kein guter Traum und da war der, dass ich wieder nicht gut gelesen habe, dass ich wieder beim Lesen gestolpert bin und mich wieder entschuldigt habe, so bemühe ich mich heute, es besser zu tun als das letzte Mal. Markus Kapitel 2, Kapitel 11, ab Vers 15. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Dieser Abschnitt der Tempelreinigung, den habe ich euch schon letzten Sonntag mehr oder weniger recht vorgelesen, der ist eingebettet bei Markus zwischen die Verfluchung vom Feigenbaum. Markus erzählt, oder mit Kapitel 11 beginnen wir ja die letzte Passionswoche, das sind 7 Tage, wir sind hier im Tag 2 und der zweite Tag, das war ein Dienstag, er begann damit, dass Jesus, als er morgens aufging, aufstand und nach Jerusalem wieder hineinging, dass er einen Feigenbaum verfluchte. Dann unterbricht Markus dieses Ereignis und diese Begebenheit, die Erzählung von der Verfluchung vom Feigenbaum und bevor er dann erzählt, dass die Jünger wirklich gemerkt haben, dass der Feigenbaum dort ist und verflucht war, erzählt er die Reinigung des Tempels. Und dann kommt er wieder auf diese Verfluchung zu sprechen und dann die Lektion des Gebets und des Glaubens an die Jünger. So, kunstvoll, wie Markus das auch immer wieder macht, er schafft es, Dinge in Zusammenhang zu bringen, die wir auf den ersten Blick vielleicht nicht in Zusammenhang lesen würden, aber auch nicht in diesem Zusammenhang vielleicht verstehen und nachdenken würden. Er macht es deutlich, und das Evangelium macht das deutlich, dass die Verfluchung vom Feigenbaum und dass diese Unfruchtbarkeit bis in die Ewigkeit etwas mit dieser Reinigung vom Tempel zu tun hat. Und in diesem Zusammenhang müssen wir darüber nachdenken. Also am zweiten Tag geschehen diese zwei Ereignisse, zumindest die Ereignisse, die Markus uns überliefert, und zwar die Verfluchung vom Feigenbaum und die Reinigung des Tempels. Das ist der Dienstag. Nach der letzten Predigt gab es ein paar Fragen bezüglich auf die Tage, und auch manche waren überrascht, dass unser berühmter Palmsonntag eigentlich am Palmmontag war. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Jesus zog am Montag nach Jerusalem ein, am Dienstag reinigt er den Tempel, am Mittwoch leerte die Volksmenge, am Donnerstag hielt er das Passa, am Freitag war die Gefangennahme und das Leiden, die Passion, die er ging. Und am Samstag starb er, am Samstag war er im Grab und am Sonntag ist er auferstanden. 7 Tage. Und begann es das Ganze am Montag. Wir feiern Palmsonntag meistens eben am Sonntag. Und so sind einige ein bisschen verwirrt gewesen, als sie gehört haben, dass Jesus am Montag nach Jerusalem einzog. Es gibt viele, viele gute Gründe, wirklich das am Montag zu sehen. Ich habe euch das versucht, gerade überblicksmäßig zu sagen. Und ich denke, gerade wenn man das Markus-Evangelium durchliest und so die Tage anschaut und die Abgrenzungen morgen, Abend, dann denke ich, kommt man auch selber zu dem Schluss, dass das die Reihenfolge ist. Das heißt, am Montag begann Jesus, am Sonntag war er noch eben bei Lazarus, am Sonntag waren noch bei Maria und Martha, und dann ging es in diese Passionswoche hinein. Und Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde, das Verraten, das verleugnet werden und das Sterben, und er begann diesen Dienst. Also, das ist unser Zusammenhang. Jesus zieht nach Jerusalem ein und er geht in den Tempel, schaut sich um und schaut sich das Ganze an, geht wieder zurück, und am folgenden Tag kommt er und tut das, was er tun wollte und was er tun sollte. Er reinigt diesen Tempel. Am Montag hat er sich das ganze Szenario angeschaut, hat sich vorgenommen, was er am Dienstag tun würde. Und er reinigte eben an diesem Dienstag diesen Tempel. Davor lehrt er die Jünger etwas. Davor zeigt er den Jüngern, was er tun wird. Und davor macht er ihnen ein Gleichnis. Macht er ein Bild, warum es notwendig ist. Bevor er eben nach Jerusalem einzog am zweiten Tag, bevor er in den Tempel hineinging und den reinigt er, verflucht er vor den Augen der Jünger. Nicht vor der Sadduzäer, nicht vor der Schriftgelehrten, nicht vor dem jüdischen Volk, vor den Jüngern. Verfluchte vor den Jüngern, vor den Augen der Jüngern einen Feigenbaum. Und das war eine Lektion für die Jünger, damit sie begreifen und lernen, was er gleich in Jerusalem tun würde. Der Grund, warum er den Feigenbaum verfluchte, wird uns gezeigt in Kapitel 11, Vers 13, lese ich euch nochmal vor. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er wohl etwas von ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Das ist der Grund. Er fand an diesem Feigenbaum nichts als Blätter. Es war äußerlich lebendig, aber dieser Baum brachte keine Frucht. Keine Frucht, die Jesus gerne hätte, keine Frucht, an der Jesus Wohlgefallen gefunden hätte, nach der Jesus es hungerte. Dieser Baum hatte eine äußerliche Erscheinung, aber letztendlich war er fruchtlos. Und diese Fruchtlosigkeit, keine Frucht, veranlasste Jesus, ihn zu verfluchen. Nicht, dass Jesus sauer auf diesen Feigenbaum war. Oder dass Jesus so einen Hunger hatte, dass er aus seiner Trotzreaktion es tat. Er tat es für die Jünger. Und wie er es tat, habe ich euch versucht, letztes Mal aufzuzeigen, dass es deutlich wurde, von außen kann etwas lebendig und grün ausschauen. Es kann Blätter haben und man könnte den Eindruck haben, es lebt. Aber Jesus sagt, wenn man genauer hinguckt, wenn man näher kommt und sich das Ganze anschaut, dann wird man merken, es sind nichts als Blätter. Es sieht so aus, als ob, aber es letztendlich hat es keine Frucht. Und das ist die Lektion, diese Lektion, wichtige Lektion. Und Jesus spricht von diesem Volk. Jesus spricht von dieser Generation, die von außen, von Weitem eine Religiosität hatte. Sie hatten einen Glauben und den lebten sie, und dieser Glaube war von außen wahrnehmbar, für alle sichtbar. Sie taten alles, dass man von außen denken könnte und denken sollte, diesen gläubig. Sie sind ein Gottesvolk, sie tun bestimmte Dinge, die tun bestimmte Dinge nicht. Sie waren sehr darauf aus, von außen wahrgenommen zu werden und von außen, von anderen religiös und gläubig befunden zu werden. Ihnen lag viel daraus, ihren Glauben an äußere Dinge zu knüpfen. Und Jesus sagt, von außen mag das sehr gläubig aussehen. Er sagt, wenn man genau hingeht und genau anschaut, da wird man feststellen, nichts außer Blätter. Und das ist das Urteil, das ist die Lektion, die Jesus an seine Jünger lehrt. Das ist das Urteil über diese Generation, über dieses Volk, über Israel dieser Zeit. Sie hatten eine Religiosität, aber sie hatten letztendlich nicht die Frucht, die Jesus suchte, als er kam. Er kam vom Himmel, er kam in das Seine und er kam zu seinem Volk und er kam in seine Welt und er suchte bei den Seinen nach einer Frucht. Ihn hungerte danach und es gab nichts. Von außen, wie gesagt, sah er gläubig aus und Jesus stellt diese Diagnose. Dieser Baum bringt keine Frucht. Und dann gibt es noch ein Urteil, das werden wir nächstes Mal uns anschauen, bei der nächsten Predigt in diesem Text. Da wird er sagen, nie mehr in Ewigkeit wird es Frucht bringen. Du wirst keine Frucht mehr bringen. Ein sehr hartes Urteil. Was war das? Was für Blätter waren da? Was ist dieses Äußerliche und was fehlte Jesus? Wie gesagt, dieser Feigenbaum repräsentiert Israel zu der Zeit Jesu. Es repräsentiert Israel nach dem Fleisch, die eben nach dem Fleisch und nach den äußeren Kräften versucht haben, eine Selbstgerechtigkeit aufzurichten, um vor Gott sich selbstgerecht zu erklären. Sie taten bestimmte Dinge, sie wuschen sich die Hände, sie machten bestimmte Dinge nicht, sie versuchten auf ihre Art und Weise Sabbat zu halten und das Gesetz zu erfüllen. Sie taten ganz, ganz, ganz viel, aber all das, was sie taten, war einfach rein äußerlich und dadurch erhofften sie sich, vor Gott angenehm zu sein. Sie glaubten, sie sind gerecht vor Gott, weil sie aus dem Abstamm Abraham sind, weil ihr König David ist, weil sie das Gesetz haben und die Heiden nicht. Und jetzt kommt's, weil sie den Tempel haben und die Opfer da haben. Die haben alles. Die sind Gottes Volk, sie haben das Gesetz, die haben die Opfer, die haben den Tempel, sie haben somit Gott. Für sie war es so, weil sie das alles haben, ist Gott mit ihnen und ihnen kann nichts passieren. Sie wiegten sich in eine falsche Sicherheit, sie wiegten sich in eine falsche Selbstgerechtigkeit. Sie waren davon überzeugt, Gott sieht sie als angenehm. Und sie haben eine Gerechtigkeit. Und sie begriffen nicht, dass diese Gerechtigkeit, die sie meinten zu haben, Jesus sagt, nichts als Blätter. Als er kam und lehrte oder gab es mehrere Auseinandersetzungen. Und wie oft hat er versucht, und liebe Geschwister, wir haben das jetzt über Jahre angeschaut, wirklich über Jahre. Wir haben uns angeschaut, wie er ihre falsche Selbstgerechtigkeit immer wieder überführte, hat immer wieder gezeigt, dass sie Heuchler sind, dass ihr Glaube nicht wirklich der wahre Glaube ist und hat immer wieder gezeigt, worauf es ankommt, was ist wirklich der wahre Glaube, wie wird man wirklich gerettet. Gegen Ende seines Dienstes waren diese Unterweisungen sehr intensiv. Er lehrte, man muss sich selbst verleugnen, seine eigene Kraft, seine eigene Fähigkeit, seine eigene Selbstgerechtigkeit. Man muss sich machen wie ein Kind, absolut schwach im Eingestehen der Hilfsbedürftigkeit. Das fehlte, diese Frucht fehlte in diesem Volk. Da war keiner da, die kamen und sagten, was fehlt mir noch? Hab von Jugend auf alles getan. Ihr könnt euch erinnern, gar nicht lange her haben wir darüber nachgedacht. Das waren Blätter. Aber diese Erkenntnis der Sündhaftigkeit, die Erkenntnis der Verlorenheit, die Erkenntnis, dass sie Jesus brauchen und wenn sie an ihn glauben, gerettet werden, die fehlte. Diese Frucht war nicht da. Liebe Geschwister, ich meine und ich glaube, dass wir heute in ähnlicher Weise in unseren Tempeln genau das Gleiche haben. Es gibt eine Scheingerechtigkeit, es gibt eine Äußerlichkeit, viele, viele Blätter, viele, viele Aktivitäten, vieles religiöses Tun. Aber das, was Jesus sucht, nicht diese Äußerlichkeiten, nicht diese Aktivitäten, er sucht ein Herz, das seine Sündhaftigkeit, seine Unfähigkeit und Verlorenheit eingesteht und sagt, Jesus, ich brauche dich. Das fehlt heute. In ähnlicher Weise wie da, viel Strenge, viel Erziehung, viel Regeln, viel Gesetz. Und wenn man das alles hat, dann müssen wir doch richtig sein. Dann muss doch uns Gott annehmen. Interessanterweise, keine Gewissheit, keine Ruhe, kein Frieden. Jesus spricht durch diese Begebenheit und tut etwas Gravierendes. Er tut zwei Dinge. Zu einer Seite zeigt er den Jüngern, dass diese Generation und dieses Volk, das Israel nach dem Fleisch, nichts als Blätter hat. Und zum anderen macht er etwas Gravierendes vor ihren Augen. Er geht in den Tempel und tut etwas. Ich habe es in drei Teilen aufgeteilt. Er tut etwas, er lehrt etwas und er löst etwas aus. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch hier in diesen Versen anschauen. Also was tut er, was lehrt er und was löst er damit aus? Bevor ich aber das tue und wir die einzelnen oder die drei anhand diesen drei klassischen Punkten die Predigt oder diesen Text uns anschauen und durcharbeiten, möchte ich ganz kurz euch an die Geschichte des Tempels erinnern. Denn hier geht es hier um die Reinigung des Tempels. So viel voraus. Jetzt geht Jesus an den Ort. Jetzt geht Jesus an den Platz, wo die Selbstgerechtigkeit des Volkes Israels am höchsten war. Er geht dahin und tut etwas an diesem Ort, an dem Ort, wo sie ihre Identität, ihre Sicherheit, ihre Selbstgerechtigkeit am meisten zur Schau getragen haben oder am meisten davon abhängig gemacht haben. Ich will es so sagen, sie dachten, solange wir diesen Tempel haben und solange wir diese Opfer haben, sind wir gut. Solange wir das haben, haben wir Gott. Dann kann uns nichts passieren. Solange wir diesen Tempel haben und unsere Opfer haben, unsere Brandopfer, unsere Schlachtopfer darbringen, sind wir sicher, kann uns nichts passieren. Und jetzt geht Jesus hin. Und darf ich euch schon, ich verrate euch schon mal, um was es geht. Er nimmt ihnen den wichtigsten Punkt ihrer Selbstgerechtigkeit weg. Er nimmt ihnen das weg, woran sie am meisten hingen und worauf sie ihren Glauben stützten, worauf sie ihre Hoffnung fest, an was sie es festmachen. Das nimmt ihn weg. Und darum löste es etwas Gewaltiges aus. Wirklich ein Erdrutsch, der sich dann ein paar Tage später in einem Riesenmob und mit einem Geschrei und letztendlich in der Verwerfung und des Todes Jesu Christi mündete. Hier nimmt er ihnen ihre Selbstgerechtigkeit. Das ist die Reinigung des Tempels. Bevor, wie gesagt, ich das mit euch anschaue, lasst mich ganz kurz diese Geschichte euch nur wiederholen. Die fleißigen Bibelstundenbesucher, wir haben vor einigen Jahren das Buch Haggai durchgearbeitet mit diesem starken Schwerpunkt des Tempels. Darum weiß ich, ich muss nur ein paar Eckdaten euch geben und ihr werdet wissen, um was es geht. Für die anderen wäre das ein Anlass, ich glaube 77 Bibelstunden nachzuhören. Da gibt es einiges darüber zu hören. Über den Tempel. Was ist der Tempel? Gott schuf den Menschen. Und er schuf den Menschen nicht für sich selbst, sondern er schuf den Menschen zu seinem Zweck. Und zu seinem Zweck bedeutet, er machte einen besonderen Ort, der hieß Garten Eden. Und er brachte ihn diesen Menschen zu sich selbst mit einem Ziel, dass der Mensch Gott dient, dass der Mensch Gott anbetet. Das ist die Berufung des Menschen, in der Gegenwart mit Gott zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein, um ihm zu dienen, ihn anzubeten. Das ist, warum es Menschen gibt. Und Gott schuf so den ersten Menschen, brachte. So ist der erste Tempel der Bibel ein Garten. Und der letzte Tempel der Bibel ist auch ein Garten. So, diese große Klammer und dieses große Thema zieht sich durch die Bibel durch und ist vielleicht sogar mit das Thema schlechthin. Das ist nämlich das Thema des Tempels. Weil der Tempel sagt Folgendes. Es ist der Ort, an dem Mensch zu seiner eigentlichen wahren Berufung kommt. Er begegnet Gott, um ihm zu dienen. Und dieser Dienst ist in der Anbetung Gottes, gipfelt in der Anbetung Gottes. Das ist, warum der Mensch da ist, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Und so gab es diesen ersten Ort. Und Gott hat den Menschen genommen, brachte ihn und er sagte, wie sollst du mich anbeten? Indem du das bewahrst, was ich dir gebe. Diene mir, indem du mein Wort bewahrst. Und Gott sprach und sagte, von allen Bäumen darfst du essen, von dem Baum des Gartens, der in der Mitte steht, darfst du nicht essen. Gott sprach, er gab ein Gebot, ein Wort und sagte, wenn du dieses Wort bewahrst, bei dir hältst, nicht verlierst, dienst du mir. Hör mein Wort, bewahr mein Wort, gib es weiter, so dienst du mir. Das ist die Berufung des Menschen. Und das ist das Bild des ersten Tempels. Der Mensch aber fiel, warum? Er fiel in Sünde, der Teufel versuchte ihn und brachte ihn davon ab, dass der Mensch diesen Gedanken und seine Berufung bewahrte, Gott zu dienen. Stattdessen fing er an zu sagen, nein, ich stehe im Mittelpunkt. Du bist rein selbst wie Gott. Der Sündenfall resultiert darin, dass der Mensch diese Perspektive und dieses Anliegen oder diese Berufung verlor, aus den Augen verlor, oder gar nicht haben wollte, nämlich Gott zu dienen, sondern er stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Das ist die Gefahr. Daraufhin verlor der Mensch diesen besonderen Ort, die Begegnung mit Gott in diesem einen Tempel. Und er musste gehen. Und was hat der Mensch gemacht? Er versucht selbst, diese Schuld zu bedecken. Und Gott sagt, ich muss diese Schuld bedecken, sonst kannst du mir nicht nahen. Es dauerte sehr lange. Dann erwählt sich Gott nicht nur ein Menschenpaar, sondern ein Volk. Er rettet dieses Volk sich selbst wieder. Und er rettet dieses Volk und sagt, du, ich rette dich aus einem Grund, damit du mir dienst. Nicht nur, damit du frei bist von Ägypten, nicht nur, damit du frei bist von Pharao, du sollst mir dienen. Das ist die Berufung des Volkes Gottes. Gott beruft sich ein Volk, damit sie wiederum sie ihm dienen. Also bringt er sich zu sich. Und damit dieses Volk Gott wirklich dienen kann in einer Weise, wie es Gott wohlgefällig ist, macht er wieder einen Ort. Dieser Ort heißt Zelt der Begegnung. Da kann man Gott begegnen. Da kann man Gott nahen. An diesem Ort soll man Gott dienen. Wiederum in seiner Gegenwart sein, ihn anbeten, indem man was tut. Gott gibt nicht nur ein Wort, er gibt 10 Worte und sagt, halte das und wenn du das hältst und das bewahrst, was ich dir gebe, dann dienst du mir und dann bleibst du auch und ich bleibe da. Es dauerte nicht lange und auch das ging schief und der Mensch wollte Gott nicht dienen, er diente sich selbst, er diente der anderen Götzen und was passierte? Gott verwirft diesen Ort. Und dieser Ort wird zerstört. Die Babylonier kommen, machen diesen Ort der Begegnung Gottes, oder Gott lässt durch die Babylonier diesen Ort zerstören. Als Bild auf eine Hoffnung hin, und da sind wir im Haggai, lässt Gott durch Zerubabel, Esra und Nehemia, das sind die Abschnitte, lässt Gott noch ein Tempel machen. Aber das ist ein ganz kleiner, kein schöner. Und die Herrlichkeit Gottes kommt da nicht hin. Gott kommt und nimmt da keine Wohnung. Warum? Weil Gott hier dadurch ein Bild gibt und sagt, es wird etwas passieren. Ich werde ein Haus bauen, an dem ich wohnen werde, in dem ich wohnen werde, wo man mir begegnen kann und wo ihr mir dienen werdet. Zerubabel baut dieses Haus und dieses Haus wächst, es wird gebaut und irgendwann mal fängt ein König Herodes, es auszubauen. Und eigentlich ist es nicht mehr das Gleiche, was Zerubabel gebaut hat. Ein Tempel stellt dahin, dass die Jünger selbst staunten, als sie auf dem Berg saßen und Jesus gesagt haben, Jesus, schau mal, was für ein Gebäude. Sie waren ganz, ganz schön stolz. Zu der Zeit Jesus stand dieser gewaltige Tempel da und in diesen Tempel geht Jesus hinein und beginnt da etwas zu tun, ihn zu reinigen und ihm zu sagen, was es eigentlich sein sollte. Dieser Tempel, ich keine neue Erkenntnis für euch, der bleibt nicht. 70 nach Christus wird auch er zerstört, nicht durch die Babylonier, jetzt durch die Römer. Und Gott sagt, er nimmt ihnen diesen Ort. Warum? Das möchte ich euch zeigen. Als Jesus in den Himmel auffuhr und seinen Geist sandte, weihte er einen neuen Tempel ein. Er weihte einen neuen Tempel ein. Er weihte ein Tempel, von dem der Apostel Paulus permanent schrieb und sagt, das ist die Gemeinde. An diesem Ort soll jetzt Gott wohnen, an diesem Ort soll jetzt Anbetung stattfinden, an diesem Ort sollen wir sein Wort bewahren und ihn verherrlichen, ihn anbeten. Und wisst ihr, was Petrus in Kapitel 1, Vers 4 sagt? Bevor Jesus kommt, das Gericht Gottes beginnt beim Haus Gottes. Und wisst ihr was, so wie bei den ersten Tempeln, so ist auch bei dem letzten. Es gibt vieles Äußerliche. Es gibt einen geistlichen und einen äußerlichen. Und nicht alles, was äußerlich wie ein Tempel aussieht, ist wirklich ein Tempel. Und nicht alles, was Blätter hat, hat wirklich Frucht. Und so wie da, so auch hier, lehrt Jesus uns eine wirkliche Wahrheit, was er mit diesem Tempel macht, wie er es macht und worauf wir zu achten haben. Und von daher denke ich, es ist eine gute und eine wichtige Lektion auch für uns heute, dass wir verstehen, was der Tempel, welche Bedeutung hat, was Gott mit dem Tempel will und wie dieser Dienst darin aussieht, damit wir auch in einer Art und Weise es tun, das nicht nur äußerlich ist und das Frucht hat und nicht nur einfach nur Blätter. Und es ist gut, wenn wir uns selbst und unseren Gottesdienst, und ich rede nicht von einem Sonntaggottesdienst, sondern von unserem Lebensstil, dass wir es prüfen. Gucken wir uns also diese Tempelreinigung an. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Wir sind in diesem Tempel, das Zerubabel gebaut und Herodes aufgemotzt hat, will ich so sagen, riesig erweitert hat, um die Gunst des Volkes sich zu erkaufen. Schauen wir uns Punkt 1, die ersten beiden Verse, 15 und 16. Was tat Jesus? Das Erste, und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften, kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um, und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Als Jesus seinen Dienst begann, vor 3 Jahren davor, hat er das schon einmal getan. In Johannes Kapitel 2 kann man das nachlesen, es gab 2 Tempelreinigungen. Am Anfang seines Dienstes tat er die erste Tempelreinigung. So, als er anfing, diesen Dienst zu tun, ging er in den Tempel und hat diese Diagnose gestellt. Hat genau das Gleiche schon getan. Und hat die dazu ermahnt, nicht mehr das zu tun, was sie da tun. Die haben nicht aus dem Tempel in dem Tempel eine Selbstgerechtigkeit sich erschaffen, sondern sie haben sich an diesem Tempel selbst bereichert. Eine Selbstbereicherung. Äußerlich sah das alles wie ein Gottesdienst aus. Sie haben geopfert, die haben Brandopfer dargebracht, Speiseopfer dargebracht, Sündopfer dargebracht, die Tiere geopfert, all das in dieser Art und Weise, wie sie nach dem Gesetz tun sollten, die haben das alles getan. Aber sie haben das nicht getan, um Gott zu dienen, sie haben das getan, um sich selbst zu dienen. Nicht nur ihre eigene Selbstgerechtigkeit herzustellen, sondern sich auch selbst daran zu bereichern. Und das haben sie ganz, ganz gewieft eingefädelt. Es wurde zu einem Kaufhaus. Und sie waren sehr, sehr raffiniert darin. Menschen kamen da in den Tempel, um zu opfern. Und sie fingen an, die haben zum Beispiel die Tiere geprüft. Sind die Tiere rein oder nicht unrein? Haben sie ein Gebrechen oder nicht Gebrechen? Und sobald nach ihrem Verständnis, sie haben gesagt, das ist nicht würdig, mussten sie ein Tier herhaben. Und dann haben sie gesagt, geh mal da vorne hin und kauf dir mal ein gescheites Tier. Und siehe da, da war ein Händler, der gerade frische Schafe verkauft hat. Und natürlich nicht mal zu einem normalen Preis, sondern zu einem Wucherpreis. Denn natürlich da, wo es Monopol ist, da kostet es auch viel. Ihr kennt das von Tankstellen und anderen Orten, wo man sonst, auf einmal kostet das Getränk dann, egal. Es war sehr teuer und sie haben natürlich Profit rausgeschlagen. Andere waren arm, sie konnten sich keine Schafe, keine Rinder leisten. Und nach dem Gesetz durften sie was opfern? Tauben. Und darum wird es auch hier uns erwähnt, dass er die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Interessant, dass gerade die Taubenverkäufer er erwähnt. Warum? Weil es viele von denen gab. Wisst ihr warum? Weil es vieles armes Volk gab. Wenige konnten sich die ganz großen Opfertiere leisten. Also es waren arme Leute. Und wisst ihr was? Die gingen hin, um zu opfern, und kauften sich Tauben. Aber diese armen Leute mussten nicht bei denen die Tauben kaufen und sie waren sehr teuer. Sie haben sich an der Armut der Reichen noch bereichert. Dann kamen sie aus der ganzen Welt und kamen sie in den Tempel. Und da gab es Tische, da waren Geldwechsler, ja? Tische der Wechsler. Also diese Häuschen, wo man Kroatisches in Euro wechseln konnte. Also gingen sie hin und sie kamen aus dem großen Teil, aus der Diaspora und wollten dann die Tempelsteuer zahlen, wollten auch die Tiere sich kaufen. Und dann sagen sie, da ist es heidnisches Geld. Auf dieser Münze ist der römische Kaiser drauf, auf dieser Münze ist ein heidnischer Gott drauf. Wir nehmen das, können wir nicht für den Tempel nehmen. Also ihr müsst wechseln. Und so mussten sie das ganze Geld wechseln. Um den Tempel und Gott zu opfern, mussten sie ihr heidnisches Geld in heiliges jüdisches Geld wechseln. Und der Zins war sehr, sehr, sehr hoch. Also um etwas Gott zu opfern, um Gott etwas geben zu können, mussten sie bei ihnen erst vorbei, an all diesen Händlern vorbei, und bei denen das holen, um Gott zu opfern. Und sie haben sich an diesem Dienst bereichert. Ihnen ging es nicht, um die Heiligkeit Gottes. Ihnen ging es nicht, um ihnen eine Opferverfügung zu stellen. Ihnen ging es nur um Profit. Sie wollten Geld. Money, money, money. So war der Dienst, der eigentlich für Gott sein sollte, haben sie zu einem Selbstzweck gemacht. Sie opferten. Ja, nach außen sah es wie ein Opfer aus. Aber ihnen ging es gar nicht wirklich, Gott ein wohlgefälliges Opfer darzubringen. Ihnen ging es darum, sich zu bereichern. So, wie kann ich für mich etwas daraus schlagen? Wie kann ich das für mich zum Guten nutzen, zum Nutzen, dass ich etwas davon habe? Die Motivation, nach außen sah es aus, sie dienen Gott, aber eigentlich dienten sie gar nicht Gott, sie dienten sich selbst. Sie wollten etwas davon haben. Und ich denke, der Sprung, gedankliche Sprung ist nicht weit. Nach außen können wir die Dienste für Gott tun. Wir können sagen, ja, wir machen das, wir tun das und wir bringen Opfer. Aber wir fragen uns, was habe ich davon? Und wenn ich nichts davon habe, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn ich etwas von diesem Opfer habe, dann macht man es. Aber der Punkt ist, dann ist es nicht mehr für Gott. Das ist Selbstbereicherung. Und nach außen sieht es aus wie viele Blätter. Aber für Gott ist es wertlos, absolut wertlos. So taten sie hier, sie taten einen Dienst, anscheinend für Gott, wachten über diese all Rituale, über all diese Opferung, aber sie haben das in keinster Weise für Gott gemacht. Jesus weiß es und er durchschaut es. Und er geht durch. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus hast. Er ist die Rede von einem demütigen, sanftmütigen. Als ich diese Begebenheit gelesen habe, habe ich gesagt, dem wäre ich nicht lieber da begegnet. In diesem Moment ist der heilige Zorn Gottes über diese Hallen gefegt. Johannes sagt, dann begriffen die Jünger später begriffen, dass es das, was in Psalm 69 steht, Vers 10, der Eifer des Herrn um sein Haus hat ihn sich ereifert, um das Haus des Herrn. Als Jesus sah, was sie mit dem gemacht haben, was sein sollte, da merken sie, hier passiert etwas Gewaltiges. Sie haben daraus ein Kaufhaus gemacht, eine Räuberhöhle. Das Schockierende, nach außen sah es, das war der Tempel, der in Jerusalem steht, der Tempel Gottes. Nach außen, man sah Haufen Dienste da tun, viel Blut fließen, viel Opfer wurden da gebracht. Und die Leute kamen alle dahin. Aber Jesus sah nicht das Äußerliche. Er sagt, wenn ich jetzt genau hingehe, wenn ich genau hinschaue, dann werde ich was finden? Nicht die Frucht, die Gott an diesem Ort sucht. Was werde ich finden? Selbstgerechtigkeit, Selbstbereicherung, Selbstsucht. Und das macht Jesus. Also macht er das, er illustriert das am Feigenbaum, dann geht er in diesen Tempel hinein und beginnt das zu tun. Die Jünger werden später das zusammen verlinken und werden später begreifen, was er tut. Also was tat er? Er reinigt diesen Tempel. Er sagt, er stößt das alles um. Das hat hier keinen Platz. Könnt ihr euch vorstellen, diese Vorhallen, riesige Vorhallen, alles voller Händler, alles voller dieser Tische, alles voller dieser Tiere. Es war ein Markt. Es war ein Bazar. Es war nicht das, wozu es Gott gegeben hat. Wozu hat es Gott gegeben? Ihm zu begegnen, in eine Ruhe hineinzukommen, ihn anzubeten. Da war nichts davon da. Kein Anliegen, Gott zu begegnen. Kein Anliegen, ihn anzubeten. Wie den besten Platz bekommen, am besten meine Tiere am besten präsentieren, den besten Kurs anzubieten. Wahrscheinlich haben sie sich da eifert. Ich kann mir vorstellen, und das ist nicht weit hergeholt, auch aus den Kommentaren, dass die schriftgelehrten Pharisäer bzw. die Sadduzäer, die Hüter des Tempels, sich daran mitverdient haben. Ihr könnt euch vorstellen, wie es zugeht in der Welt. So ging es da auch ebenfalls zu. Also was tat Jesus? Jesus kommt hinein und verurteilt dieses Treiben. Was lehrt er? Jetzt erklärt er das, was er da getan hat. Er erklärt es. Ich lese euch Vers 17. Ein Vers. Aber der hat es in sich. Und er lehrte und sprach zu ihnen. Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Markus fasst das, was Jesus da gelehrt hat. Glaub mir, er hat nicht nur diese zwei Zeilen gesagt. Er lehrte den ganzen Tag und ging abends dann erst zurück. Er fasst es in zwei Dinge zusammen und bringt zwei Zitate aus dem Alten Testament. Und diese Zitate haben es in sich. Aufgrund von diesen beiden Zitaten zeigt Markus, was ist die Lehre Jesu gewesen? Was hat er eigentlich da gelehrt? Das hat dazu geführt, dass sie ihn umbringen wollten. Ich will euch zeigen, was diese Zitate oder warum diese Zitate oder warum diese Lehre bei den schriftgelehrten Pharisäern und den Sadduzäern und den Hohepriestern so einen Hass ausgelöst hat, dass sie ihn danach entschlossen haben, umzubringen. Was lehrt Jesus? Das Erste ist, er zitiert Jesaja 56, und das gucken wir uns kurz an. Jesaja 56. Ein herrliches Evangelium. Wir merken schon, wir sind hinter dem berühmten Jesaja 52, 53, dem Gottesknechtslied, dass Jesus für uns als das Gotteslamm die Schuld auf sich nimmt. In 56 gibt es eine Verheißung. Ich lese euch aber zuerst Vers 7. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachter sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das ist das, was Jesus zitiert. Diese Stelle zitiert er. Ich sage, habt ihr nicht gelesen, was darüber geschrieben steht, was mein Haus ist? Wir halten das erste fest. Was ist Gottes Haus? Wozu hat das Gott gegeben? Ein Gebetshaus. Mein Haus, ein Bethaus. Was bedeutet das? Dass man hingeht und betet dort? Kann man zu Gott nur an diesem Ort beten? Hier ist weit mehr als nur ein Gebet sprechen. Hier ist eine Anbetung. Das ist der Ort der Anbetung. Hier kommt man begegnet Gott, man spricht mit Gott, man schüttet sein Herz aus, man preist ihn, man lobt ihn. Das ist mein Bethaus. Und jetzt schaut mal, was Gott sagt und warum die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, warum sie Jesus jetzt gehasst haben. Warum? Sie haben ja gesagt, die Heiden, die haben falsches Geld, die heidnisches Geld, sie können Gott nicht opfern, man muss das Geld tauschen. Ein Heide dürfte ja sowieso da nicht hinein, selbst hat ja kein Platz. An jedem von dieser Mauer gab es ein Schild. Ich weiß nicht, wie viele hundert Meter im Abstand stand ein Schild. Wenn ein Heide durch diese Tür hineingeht, ist er selbst für seinen Tod verantwortlich. Das heißt, das war die Warnung. Sobald ein Heide es wagt, da reinzukommen, wenn er umgebracht wird, brauche ich sich nicht zu beschweren, tut er natürlich auch nicht, aber er ist selbst für seinen Tod verantwortlich. So, das ist kein Ort, das ist kein Platz. Und jetzt schaut man, was Gott schon durch Jesaja ausrichten lässt. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Liebe Freunde, allein dass Jesus das zitiert und dass Jesus sagt, und ihnen diese selbstgerechten Nation sagt, dieses Haus ist nicht für euch allein, es ist auch für alle Völker, das ist für sie das geht gar nicht. Sie würden es doch entweihen, richtig? Sie würden es doch entheiligen, richtig? Sie würden Gott verunehren. Auf einmal ist die Ehre für Gott da, auf einmal ist dann der Hass da, ist er, der das Haus verunreinigt, durch Heiden. Paulus wollten sie deswegen töten, als er Silas mitgenommen hat. Und sie dachten, er hat ihn in den Tempel hinein mitgenommen. Da wollten sie ihn töten dafür. Aber schaut mal, Jesus sagt es warum? Wer entheiligt hier das Haus? Es seid ihr. Ihr macht das Haus zugrunde, zu etwas, was es nicht ist. So, wer darf Zugang? Ich fasse es nur ganz kurz zusammen, ein herrlicher Abschnitt. Darf ich euch ab Vers 3 lesen, was Gott verheißt, was passieren wird? Und er sagt, und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Also er sagt, ein Fremder soll nicht sagen, wir haben keinen Anteil daran. Lukas hat es vorhin vorgelesen, was wir in Jesus Christus haben. In diesem Abschnitt geht es, wir haben in Christus, sind wir Miterben. Wir sind Miterben der Verheißungen In Christus ist Gott mit uns, in diesem Lamm. Und so sagt Gott, ein Fremder soll nicht sagen, nein, ich werde davon nichts haben. Jetzt schaut mal, was er sagt. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und die das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Wisst ihr, wer dieser Eunuch ist? Apostelgeschichte Kapitel 8. Reist ein Eunuch aus Afrika nach Jerusalem, um anzubeten. Wir kennen ihn als Kämmerer. Und er war ein Diener der Königin Kandate. Und sie hat man beschnitten, also nicht nur jüdisch beschnitten, sondern komplett beschnitten. Sie haben nichts, wo man beschneiden könnte. Und er aber kommt zum Glauben an den lebendigen Gott. Und er reist nach Jerusalem, um da Gott zu dienen. Aber wisst ihr was? Er hat da keinen Zugang. Er darf nicht durch diese Mauer durch, er darf durch das Tor nicht durch. Er kann sich ja nicht mit dem Judentum anschließen. Wisst ihr warum? Weil er müsste das Gesetz halten und sich beschneiden lassen. Aber er hatte nichts zum Beschneiden. Der arme Kerle hätte nach dem Gesetz keinen Zugang zu Gott, keinen Zugang zum Ort der Anbetung. Und Gott sagt, verheißt, in meinem neuen Haus wird er einen Platz haben, der wird besser sein als der Söhne und Töchter. Er wird kommen und er wird mir in diesem Haus anbeten. Und jetzt, liebe Geschwister, von welchem Haus ist da die Rede? Von der Gemeinde. Da muss er nicht sich beschneiden, da muss er nicht das Gesetz halten, er muss sich nicht zu einem Proselyten machen. Er sagt, was hindert mich, getauft zu werden? Und was sagt ihm Philippus? Glaube an Jesus Christus. Das war's. Glauben an Jesus Christus? Ja. Dann heißt, er hat vorher nämlich ihm auf Jesaja 53 gelesen, dass er einen Gotteslamm hat, der für ihn gestorben ist. Die Verheißung, Gott, Jesus sagt, oder die Verheißung sagt, es wird einen neuen Haus geben und das wird ein Bethaus sein. Und wisst ihr, wie dieses Haus, was dieses, das Gebet ist? Anbetung. Sie werden über ihre Rettung, sie werden über ihre Gnade, über ihre Erlösung Gott Danke sagen, ihn verherrlichen. Und das wird sogar ein Eunuch tun. Und er wird sogar einen besseren Platz haben als die Söhne und Tochter, das heißt Israel nach dem Fleisch. Könnt ihr euch vorstellen, als Jesus das zitiert, zitiert er einen Abschnitt, den sie wahrscheinlich nicht so gerne gelesen haben. Und die es kannten, die wussten es. Aber sie wollten es nicht wahrhaben. Es kann nicht sein, dass der Heide einen besseren Platz bekommt als wir. Und schon gar nicht in dem Tempel. Weil sie nicht begriffen haben, um welchen Tempel es geht. Sie begriffen nicht, um welchen Tempel es geht. Also, aber Jesus sagt es bewusst. Er eskaliert es bewusst. Sie bekommen einen Hass. Jetzt sagt er ein zweites Zitat. Und zwar sagt er, wisst ihr nicht, dass es ein Bethaus ist? Also an dem Ort, an dem Gott angebetet wird, verherrlicht wird. Für was? Für unsere Rettung? Für welche Rettung? Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Für welche Rettung? Dass Jesus unser Lamm ist. Unser Passalam, dass er unsere Schuld aufnimmt. Nicht die Lämmer in den Tempel, nicht die Tiere in den Tempel. Er ist das Lamm. Und der Eunuch wird es tun, ihr nicht. Sie hassen ihn dafür. Und das Zweite ist, was er sagte, und da erinnert er sie. Und jetzt wird es eigentlich, jetzt wird es interessant. Ich meine nicht, dass das schon nicht interessant ist, für mich zumindest, aber jetzt wird es kappig. Er zitiert den zweiten Abschnitt Jeremia 7, und da bitte ich euch, das mit mir aufzuschlagen. Das ist ein wichtiger Abschnitt. Jeremia 7. Indem er Markus nur diese zwei Zitate gibt, er sagt, hier, ein Bethaus und dann sagte eine Räuberhöhle, wussten die Sadduzäer, wussten die Schriftgelehrten, worauf Jesus hinaus müsste. Denn sie kannten diese Stellen. Sie kannten. Denn es heißt, über diese Lehre staunten dann viele und sie wegen dieser Lehre haben sie einen Hass gekriegt und haben ihn dann verworfen. Schaut mal, was er sagt. Ich nehme euch in Kapitel 7 kurz hinein. Jeremia, ein junger Prophet, tritt auf und dann sagt Jesus, da sagt der Herr, Jeremia, geh in den Tempel. Jetzt muss Jeremia in den Tempel auch. Stell dich hin und jetzt lehre. Und dann begann dieser Prophet etwas zu sagen. Ich lese euch ab Vers 2. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn, das ist der Tempel. Rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt um den Herrn anzubeten. Hört jetzt, Jeremia stellt sich hin, alle, die jetzt durch dieses Tor hineinkommen, alle, die jetzt in den Tempel kommen, hört zu, was ich euch sage. Ihr kommt, um mich anzubeten. Das ist nämlich das Haus der Anbetung Gottes. Hört jetzt gut zu. Und jetzt spricht er, Vers 3, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, den Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Glaubt nicht, dass nur weil ihr an diesen Ort kommt und weil ihr zu diesem Ort kommt und ihr sagt, hier ist der Tempel des Herrn, ist schon alles gut. Nur weil der Tempel da steht und ihr da seid, ist noch lange nichts gut, aber für sie hat das schon gereicht. Solange der Tempel da steht, Jeremia, kannst du reden, was du willst? Die Babylonier werden uns nie kommen, uns nie vernichten. Welcher Feind kann gegen uns sein? Wer kann uns vernichten? Solange wir diesen Tempel haben, haben wir alles. Gott wird mit uns sein, solange wir diesen Tempel haben. Das ist der Gedanke. Solange dieses Haus aus Steinen steht, wird uns niemand und nichts etwas anhaben können. Denn wisst ihr warum? Hier wohnt Gott. Und wer kann gegen diesen mächtigen Gott kämpfen? Das ist doch sein Wohnort. Wo lag der Fehler? Wo lag der Fehler? Und wo liegt er heute noch? Als ob Gott in Häusern mit Händen gemacht wohnt? Mit Steinen? Als ob man darauf seine Sicherheit bauen kann? Viele wollen wieder, dass so ein Tempel gebaut wird, gell? Damit Gott wiederkommt und dann wieder eine Sicherheit schafft und Frieden und all das. Passiert. So, dieses das Haus des Herrn, dieses das Haus des Herrn, dieses der Tempel Gottes. Darauf haben sie ihre Hoffnung gesetzt, auf ein irdisches Haus mit Stein gebaut. Vers 5, denn nur wenn eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergisst und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wann, sagt Gott, wann kannst du mit mir rechnen? Wann kannst du mir begegnen? Wann kannst du sicher sein, das bleibt hier alles so, wie es ist? Wenn du all das tust, was ich dir sagte, dass du tust. Wenn du all diese Dinge tust, dann kannst du sagen, hier, aber wenn du es nicht tust, kannst du nicht sagen, hier begegne ich Gott, das ist mein Ort. Und haben sie es getan? Haben sie das Unrecht, die Gerechtigkeit, all das geübt? Jesus kommt hinein und was sieht er? Ungerechtigkeit pur, Habsucht pur, Selbstgerechtigkeit, Habsucht, übervorteilen, niederdrücken. Und dann sagen, hier ist der Herr. Jetzt Vers 8. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Die Frage, welche Lügenworte? Stehlen, morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet. Darauf weist Jesus hin, mit diesem Zitat weist Jesus hier auf diesen Abschnitt hin. Denn schaut mal, was dann heißt. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Das ist das Zitat. Indem Jesus sagt, ist das jetzt, ihr habt das zu einer Räuberhöhle gemacht, dann sagt Jesus, es hat sich das erfüllt, was in Jeremia 7 steht. Ihr sagt, das Haus des Herrn, das Haus des Herrn. Ihr seid aber voller Sünde. Voller Sünde, es ist nichts als Blätter da und ihr kommt hier hin, tut das, was ihr tut und sagt, wir sind gerettet. Das ist das Problem. Sie denken, weil sie das Gesetz tun, formal, aber innerlich selbstsüchtig sind, denken sie, die sind gerettet. Und denken nur, das formale äußerliche Tun von Glaubensdingen macht sie zu einer Rettung. Macht sie gerecht vor Gott. Ja, wieso? Ich habe doch geopfert. Ja, wieso? Ich habe doch das geschlachtet. Ich hab doch gegeben. Wo liegt das Problem? Und wisst ihr, was Gott sagt? Ich will es ja gar nicht von euch. Das ist nicht die Art, So könnt ihr mir nicht begegnen, das ist nicht der Ort. Es ist eine Räuberhöhle. Liebe Geschwister, an diesem Punkt will ich kurz einhaken. Verzeiht mir heute für die Länge, ich sehe, die Zeit ist schon so schnell wieder rum. Ich will ein Pauschalurteil, doch ich will heute ein Pauschalurteil treffen. Die Kirche, und ich sage jetzt bewusst die Kirche und schließe alles mit hinein, die ist zu einer Räuberhöhle geworden. In verschiedenster Art und Weise. Die Menschen suchen diesen Ort, um sich selbst zu bereichern. Der eine, um Gemeinschaft zu haben, der andere, um nicht alleine zu sein, der andere, um Anerkennung zu bekommen, der andere, um Geld zu verdienen. Wie viel Geld wird unter diesem Namen Christentum gemacht? Wie viel geht es nur um sich zu bereichern? Wie viel? Und ich meine nicht nur auf dem emotionalen, ich meine wirklich auch auf der materiellen Ebene. Was sieht Jesus, wenn er die Gemeinde sieht? Den neuen Tempel. Und wenn ihr die Offenbarung Kapitel 2 und 3 liest, dann wisst ihr, was er sieht. Das ist sein Blick. Und er sieht, wie die Gemeinde von der Welt untergraben wird, wie da diese Motive und diese Haltungen da sind, wo er sagt, ihr habt mich aus der Mitte verloren, ihr habt die erste Liebe verloren, die Welt hineingelassen und all diese Dinge. Das ist das Bild, wie Jesus die Gemeinde heute sieht. Es ist eine Räuberhöhle geworden. Es geht nach außen hin. Unsere Religion, unser Glaube, man kämpft für theologische Standpunkte, aber nach innen, man kämpft für einen theologischen Standpunkt, aber hasst den, der ihn vertritt. Man unterdrückt, man verwirft. Was bringt es? Was bringt jede Erkenntnis und jeder Standpunkt? Wo ist die wahre Anbetung da? Das ist nicht, was Jesus sucht. Diese Frucht sucht er nicht. Wisst ihr, was Jesus sagt, was die Schrift sagt? Darf ich euch ein bisschen hineinnehmen, diesen Abschnitt, ab Vers 13? Und nur, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachen und redend, ihr aber nicht gehört habt und euch gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. Und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe. Gott sagt, ich verwerfe dieses Haus, ich verwerfe euch und ich verwerfe dieses Haus der Selbstgerechtigkeit. Ich verwerfe es. Das ist Gericht. Und warum? Ich habe mich da aufgemacht. Ich habe euch geredet. Ich habe doch euch gebeten. Ihr habt auf mich nicht gehört. Ihr habt nicht gehört. Also verwerfe ich. Wisst ihr, als Jesus kommt, als er in den Tempel einzieht, als er da hineinkommt und das hier sagt, wisst ihr, was er sagt? Jetzt ist vorbei. Ich habe mich aufgemacht. Nicht nur Propheten. Ich bin gekommen. Geredet. Er hat am Anfang Reinigungen gemacht, Aufmerksamkeit sich geholt, um was es geht. Und am Ende kommt er jetzt und sagt, jetzt ist vorbei. Ich habe 3 Jahre zu euch geredet. Ich habe euch 3 Jahre gesagt, auf welche Gerechtigkeit es bei Gott ankommt. Und ihr wolltet mich hören. Und jetzt verflucht er diesen Ort. Er verflucht und verwirft diesen Ort. Wisst ihr warum? Weil an diesem Ort dieses Volk sich selbst ihre Selbstgerechtigkeit hergeholt hat. Sie haben gedacht, solange sie das Gesetz tun und diesen Tempel haben, kann ihnen nichts passieren. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Ich nehme es euch weg. Ihr werdet euch nie wieder auf diesen Tempel berufen können. Ihr werdet euch nie wieder auf dieses Opfer berufen können. Darf ich euch an dieser Stelle sagen, was glaubt ihr, warum in Jerusalem eine Moschee steht und kein Tempel? Oh, die bösen Islamisten, gell? Interessant, Israel hat die größten, also ein großes Militär, die könnten echt einiges, gell? Wer sorgt dafür eigentlich, dass da kein Tempel hinkommt? Und jetzt glaubt ihr, warum? Weil ein Volk sich ein Tempel hinstellen würde, um was zu tun? Um Opfer wieder einzuführen, um was zu tun? Um eine Selbstgerechtigkeit wieder aufzurichten. Ist es der Weg, den Gott will? Glaubt ihr, die werden es besser machen wie damals die? Und Christen helfen dabei, spenden und hoffen auf ein steinernes Haus, ein Ort der Selbstgerechtigkeit, der Selbstverherrlichung. Das kann doch nicht sein. Ich komme zum Schluss. Jetzt kommt Gericht. Beim Feigenbaum heißt es, er wird nie wieder Frucht tragen. Gell? Wisst ihr, was jetzt passiert? Vers 16. Du aber, sagt Gott zu Jeremia, du aber, bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht an mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Also spätestens jetzt ist ernst. Das heißt, an diesem Punkt, wo sie das öffentliche, klare Reden Gottes verworfen haben, den wahren Weg verworfen haben, sagt Gott, jetzt ist vorbei. Das ist Gericht. Höre nicht. Könnt ihr verstehen, was bei ihnen ausgelöst hat? Als Jesus dieses zitiert hier, er zitiert einen Satz und sie wissen, um was es geht. Sie wissen, er hat gerade Gericht ausgesprochen. Er hat gerade gesagt, jetzt erfüllt sich Jeremia 7. Aber jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Das ist ein wichtiger Abschnitt. Ich will gerne ihn euch zu Ende lesen. Schaut mal jetzt, um was es geht. Und das ist jetzt für uns wichtig. Lasst mich ab Vers 21 euch lesen. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Fügt noch weiter eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esst Opferfleisch. Also macht euch weiter mit eurem Spektakel. Opfert euch weiter. Macht es. Glaubt ihr, ich will das von euch? Schaut mal. Denn ich habe nicht mit euren Vätern darüber geredet und ihnen nichts geboten über das Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, da ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Gott sagt, erinnert sie, sagt er, hab ich gesagt, ihr sollt das alles tun, als ich euch gerettet habe? Musstet ihr das da vorher tun alles? Nee, gell? Habe ich euch so gerettet, gell? Ja. Glaubt ihr, das brauche ich? Glaubt ihr, ich brauche Schlachtopfer und Brandopfer, um euch zu retten? Gott erinnert sie. Wann habe ich es euch gegeben, wann nicht? Erinnert sie daran. Und dann sagt er, schaut mal, jetzt Vers 23, sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten. Jetzt, Gott sagt, wisst ihr, worauf ihr hören müsst? Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Gott sagt, wisst ihr, was ich ihnen gesagt habe? Auf zwei Dinge kommt es drauf an. Ihr sollt auf mich hören. Hört auf mein Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort redete. Und sie hörten nicht darauf. Sie hassten es. Gott sagt, ich will nur eins von euch, hört doch, was ich euch sage. Morgens mich früh aufmachen bis spät abends rede ich zu euch. Und was redet er? Geht auf dem ganzen Weg. Und das ist interessant. Auf welchem Weg? Jesus ist der Weg. Und warum aber sagt er auf dem ganzen Weg? Weil die Tempel und die Opfer, das ist nicht das Eigentliche. Die führen uns nur zu dem hin, der das wahre Opfer ist. Gott sagt, geht mal das Ganze durch. Bleibt da nicht stehen bei diesen Brandopfern. Bleibt nicht stehen bei den Schlachtopfern. Geht den ganzen Weg und kommt zu mir. Schaut doch, auf welchem Weg ich euch zu mir bringe. Geht den ganzen Weg. Und dieser Weg ist Jesus. Er führt zu ihm und er ist es. Und Gott sagt, ich will von euch kein Opfer. Ich will von euch kein Schlachtopfer und Brandopfer. Ich will eins, hört doch auf mich. Ich offenbare euch den Weg der Rettung. Ich offenbare euch den Weg der Rettung. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sich nach den Ratschlägen und nach der Verstocktheit ihres bösen Herzens ergangen und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Also sie sind umgedreht. Sie wollten es nicht hören. Kehren wir zurück zu... Ah nein, ich muss es noch vorlesen. Vers 29. Schere dein langes Haar und wirf es weg und erhebe Totenklage auf den kahlen Höhen. Der Herr hat die Generation, der erzürnt, verworfen und verstoßen. So, jetzt zurück und ich bin fertig. Was hat Jesus getan? Er kam und hat gesagt und hat aufgezeigt, dass sie diesen Ort verunreinigt haben. Nicht die Heiden verunreinigen, sie verunreinigen es. Was hat er gelehrt? Er hat gelehrt, worauf es ankommt, was wahre Anbetung ist und wer die wahre Anbetung bringt und was es für Israel bedeutet, Verwerfung. Er hat ihnen gezeigt, das ist verworfen. Darum in diesem Zusammenhang mit dem Feigenbaum, der verdorrt ist. Er hat es verworfen. Und dann sagt er, nicht bitten, das war's. Nicht bitten, das war's. Das Gericht über diese Generation ist geschehen. Und was löst es aus? Es löste das aus, was Jesus vorhatte. Liebe Geschwister, das ist für mich schockierend. Jesus tat diesen Dienst am Anfang, hat schon einiges ausgelöst. Und dann lehrt er. Und sobald es Konflikt entstand, was hat er gemacht? Er entzog sich. Er ging. Er hat es gemieden. Er hat nicht gestritten da, er hat es nicht provoziert. Er ist oft gegangen und hat es vermieden. Er ist nicht an die Orte gegangen, wo die schriftgelehrten Pharisäer da auf dem... Die sind immer hinterhergegangen. Er hat es immer gemieden. Jetzt kommt er, es ist die letzte Woche, es ist der zweite Tag und jetzt legt er los. Wisst ihr warum? Er weiß, was passieren muss. Sie müssen ihn verwerfen. Und wisst ihr was? Er sorgt selber dafür. Niemand nimmt mir das Leben, hat er gesagt. Ich gebe es hin. Jesus hat es gegeben und er hat dafür gesorgt, dass sie ihn töten. Er hat dafür gesorgt, dass sie ihn töten. Und wisst ihr, wie er das getan hat? Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat ihnen gesagt, dass sie ein ungläubiges Volk sind. Ein Volk der Selbstgerechtigkeit. Die nach außen so aussehen, als ob sie echt sind, aber innerlich tot sind. Da gibt es keine Frucht. Keine Frucht, die Gott will. Das ist Gericht. Sie hassen ihn dafür. Und sie hassen ihn auch. Und dann heißt es, und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Sie wurden neidisch. Die Leute, die waren erstaunt, die haben noch nie das sowas gehört. Und sie hassten ihn dafür. Und später, als sie ihn kreuzigen, sagt Pilatus, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Was für eine Frucht sucht Jesus? Er sucht keine Blätter. Er sucht nicht äußerliche Dinge. Er sucht nicht eure äußerlichen Bemühungen einer Religiosität. Was sucht Jesus? Das werden uns die Verse 20 bis 26 in unserem Abschnitt zeigen. Was sucht Jesus eigentlich? Und da herzliche Einladung. Ich glaube, übernächsten Sonntag werden wir uns diesen Text miteinander anschauen. Ich möchte beten. Jesus Christus, das sind ernste Worte, auch an dem heutigen Tag. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch den Geist unsere Herzen reinigst vor einer falschen Selbstgerechtigkeit, vor einer falschen Selbstsicherheit, vor einer Selbstbereicherung in geistlichen Dingen, von einer falschen Anbetung, die äußerlich vielleicht stattfindet, aber innerlich unser Herzen kalt sind. Da ist Schuld, da ist Sünde, da ist Hass. Herr, wir sind jetzt ein Tempel und das ist der Ort der Anbetung, der wahren Anbetung. Der Ort der wahren Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und ich bitte dich, Herr, reinige du durch deinen Geist unsere Gedanken, unsere Motive und unsere Anbetung, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir dein Blut haben, das diesen Tempel und dieses Heiligtum reinigt. Ich preise dich dafür. Amen.